Wir lesen ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 18 bis 21. 2. Korinther 5, von Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Liebe Brüder und Schwestern, heute am Karfreitag gedenken wir ja des Todes unseres Herrn Jesus Christus. Er starb für unsere Sündenschuld, damit wir mit Gott versöhnt werden. Und dieser Weg Jesu ans Kreuz war ein ganz brutaler Leidensweg. Ganz abgesehen davon, dass man heute die Lehre von Christus als Sühnopfer leugnet, weil Gott keine Menschenopfer wolle, umso mehr stößt man sich erst recht an dem, dass es ein äußerst blutiges Opfer war. Das verabscheut man als ein aufgeklärter Humanist. Warum musste da so viel Blut fließen? Der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald aus dem Jahr 1515 zeigt eine brutale, grauenhafte Darstellung der Marterung und Kreuzigung Jesu mit Strömen von Blut. Nach den Berichten der Evangelien war das aber wirklich so. Nicht nur, dass Jesus diese brutale und qualvollste Todesart am Kreuz durchleiden musste. Die unmenschliche Folterung durch die römischen Soldaten, die sie vor der Kreuzigung ausführten, hatte Methode. Sie ließen ihn lange qualvoll leiden. Er durfte nicht schnell sterben. Man fügte ihm eine Wunde nach der anderen zu, verweigerte ihm aber den todbringenden, erlösenden Schlag. Die Haut am ganzen Körper aufgerissen von der Geißelung mit Peitschen, an denen Metallkugeln befestigt waren und Muskelstücke aus Jesu Leib rissen und die Knochen bloßlegten. Sein Kopf verwundet von spitzen, aufgedrückten Dornen. Am Kreuz dann noch Arme und Beine von Nägeln durchbohrt, aber bewusst so, dass der Blutverlust begrenzt blieb. So ging es über schrecklich lange Stunden. Es war kein Sterben während einer Ohnmacht, auch kein Scheintod, wie der Islam es behauptet. Nein, Jesus musste bei vollem Bewusstsein diese furchtbaren, unsäglichen Marterqualen erdulden. Es ist notwendig, dass uns das klar wird. Die Geißelung Jesu und seine Kreuzigung waren eben eine sehr blutige Angelegenheit. Und wir Christen, die wir die Bibel kennen, müssten das ja wissen. Und auch, warum Jesu Blut fließen musste. Schon in 3. Mose 17 ist vom Blut die Rede. Denn das Blut ist es, das Sühne erwirkt durch die in ihm wohnende Seele. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Schon gleich nach dem Sündenfall fing das an, als Gott Adam und Eva mit Tierfellen bekleidete. Auch Abel, der erste Märtyrer, hatte das begriffen, als er ein Schaf schlachtete und es dem Herrn zum Opfer brachte. Und auch Noah brachte dem Herrn nach der Sintflut ein Tieropfer dar. Und im Tempel zu Jerusalem flossen Ströme von Blut der Opfertiere, die aber trotzdem nicht ausreichten, um der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun. Deshalb musste Jesus kommen als reiner und sündloser Gottessohn, als das Lamm Gottes und musste sein kostbares, teures Blut vergießen, damit unsere Sündenschuld getilgt werden konnte. Wenden wir uns nun unserem heutigen Text zu, den der Apostel Paulus an die Korinther richtete. In diesem fünften Kapitel, in den Versen vor unserem Textabschnitt, spricht der Apostel von seiner Sehnsucht nach der himmlischen Behausung. In Vers 8, er möchte lieber außerhalb des Leibes und beim Herrn sein. Und doch sieht er seine Aufgabe, die er noch auszurichten hat, in der Mission und auch in der Stärkung der Gemeinden. Und er weiß, dass sie alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen, Vers 10, um den Lohn zu empfangen für das, was wir an Gutem oder Bösen gewirkt haben. Und es ist eigenartig, dass diese Schau des Richterstuhls Christi ihn erzittern lässt. Deshalb dann sein Ausspruch in Vers 11, da wir nun die Schrecken des Herrn kennen, oder weil wir wissen, wie sehr der Herr als Richter zu fürchten ist, so überreden wir Menschen oder suchen wir, Menschen zu gewinnen. Und dann spricht er in Vers 17 von der neuen Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und nun beginnt er in unserem Abschnitt, Vers 18, das alles aber ist Gottes Werk. Oder wie es in einer englischen Übersetzung heißt, von Anfang bis Ende war es das Werk Gottes. Und an dieses einmalige, in seiner Liebe unüberbietbare Werk wollen wir uns heute Morgen wieder erinnern. Dabei geht es mir unter anderem auch darum, dass wir erkennen, dass diese Versöhnung Gottes mit der Welt eine ungeheure Tiefe des Leidensweges unseres Herrn zur Folge hatte. Als Gotteskinder sollten wir alle noch die Endphase des Leidensweges Jesu lebendig vor Augen haben, von seiner Gefangennahme an bis zu seinem Sterben am Kreuz, als er ausrief, es ist vollbracht. Wir könnten uns einmal auch die Frage stellen, was war denn für Jesus auf seinem Leidensweg am schwersten zu ertragen? War es das Kreuzige in Rufen derer, denen er immer nur Gutes getan hatte und die ihm noch wenige Tage vorher begeistert mit ihrem Hosianna entgegenjubelten? War es die Enttäuschung über die Verblendung der Geistlichkeit in Israel? War es die Brutalität der Geißelung Jesu durch die äußerst rohen römischen Soldaten, ihr beißender Spott und ihre Ironie? War es sein einsamer Gebetskampf in Gethsemane und das Erkennen, dass er sich auf seine Jünger nicht verlassen konnte, dass er allein dastand? Oder war es der Schmerz über das Verlassensein von Seiten des Vaters, das er bisher noch nie erlebt hatte? Dieser Aufschrei am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sicher ist es müßig und auch anmaßend, hier eine Abstufung vorzunehmen. Aber all das, das war jedenfalls sehr schwer für Jesus und vermehrte nur seine körperlichen Leiden bis zur Unerträglichkeit. Jesus hat zu seinen Jüngern immer wieder von seinem bevorstehenden Leiden gesprochen. Die Evangelien berichten uns von 3 Leidensankündigungen. Aber, so heißt es von den Jüngern, sie verstanden es nicht. Es war vor ihnen verborgen und sie begriffen es nicht. Das Kreuz passte nicht in ihr Gottes- und Christusbild, es passte nicht zu ihrem Verständnis über den Messias Israels. Die Emmaus-Jünger haben stellvertretend für alle Jünger ihr Verständnis vom Auftrag und der Aufgabe des Messias so ausgedrückt: Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Sie dachten nicht an die Erlösung von der Sünde, sondern daran, dass sie von den Römern befreit würden. So musste Jesus sich noch nach seiner Auferstehung mit dieser Torheit und dieser Verworrenheit, mit diesem Nicht-Begreifen-Wollen der Jünger auseinandersetzen. O ihr unverständigen und trägen Herzens zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies leiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen? Dieses Unverständnis der Menschen besteht aber auch noch heute, wenn zum Beispiel gefragt wird, warum hat Gott seinen Sohn diese Qualen nicht erspart? Hätte er nicht auf andere Weise uns vergeben können, unblutig? Wir sagten ja schon, dass die Ströme von Blut, die bei Opfern flossen, auch im Tempel nicht ausreichten, um Menschen ein für allemal mit Gott zu versöhnen. Wie kann der ewige und heilige Gott, der gerecht und rechtschaffen und unwandelbar ist, der Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten nach Jakobus 1, der Gott, der Licht ist und in dem gar keine Finsternis wohnt, wie der Johannes in seinem ersten Brief schreibt, der Gott, der von solcher Reinheit ist, dass er Böses und Sünde nicht anschauen kann, wie kann er Sünde vergeben und noch immer bleiben, was er in Ewigkeit ist, der unwandelbare, unveränderliche, sich immer gleichbleibende Gott? Die Antwort darauf finden wir in Römer 3. Ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnopfer verordnet, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selber gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ihn, den Sohn Gottes, hat Gott also zum Sühnopfer verordnet. Gott, der gerecht ist, kann nun Sünde vergeben, weil er in der Person seines einzig geliebten Sohnes die Sünde bestraft hat. Dadurch bleibt er gerecht und sich selber treu. Er hat im Blick auf die Sünde so gehandelt, wie er immer gesagt hat, und doch kann er uns vergeben, weil er an dem Stellvertreter gehandelt hat, weil er Gericht über die Sünde an Jesus geübt hat. So kann er uns, die wir aus dem Glauben an Jesus sind, rechtfertigen. Und nur so. Manche meinen, in der Passionsgeschichte sei etwas schief gelaufen. Die Ereignisse seien Gott gleichsam aus dem Ruder gelaufen. Er habe den Überblick verloren. Es verlief nicht alles nach seinem Plan. Nein, die Bibel zeigt uns einen anderen Gott. Einen souveränen Gott, der alles bis ins Einzelne geplant, gewollt und ausgeführt hat. Das bezeugen die zahlreichen Verweise auf das, was die Schrift sagt. Um nur ein Beispiel zu nennen, wenn beim Auslosen des Kleides Jesu ausgesagt wird, sie wollten es auslosen, um zu wissen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht im Psalm 22, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. War das nicht bis ins Einzelne von Gott vorgegeben und geplant? Das Ausmaß dieser göttlichen Souveränität kann uns den Atem verschlagen. Aber sie ist der Schlüssel zu unserer Rettung. Gott plante alles und benutzte böse Menschen, um uns etwas Großartiges und Gutes zu schenken. Der Mensch ist gewohnt, immer den anderen zu beschuldigen. Darum wird auch immer das Blut der anderen gefordert. Das tat man in der Französischen Revolution genauso wie in der bolschewistischen. Es floss das Blut der anderen, das Blut der Feinde. Nun aber fließt des Unschuldigen Blut. Nun fließt Gottes Blut. Die Leidensgeschichte Jesu ist eine Geschichte, in der einer all das Böse, das man ihm anhängt und antut, nicht weiterreicht, nicht abschiebt, nicht zurückgibt, sondern es annimmt, damit es von ihm aus nicht mehr weitergehe und nicht mehr weiterwachse, sondern damit es eliminiert, damit es aufgesogen werde, damit aus diesem ganzen Prozess nicht aufs Neue Unheil hervorkomme und neues Unrecht entstehe. Damit dieses ewige Hin und Her von Vergeltung und Wiedervergeltung, von Schuldzuweisung und Schuldweitergabe endlich zu Ende komme. Deshalb hat Jesus am Kreuz den Vater gebeten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Blut ruft also nicht nach Rache, sondern nach Versöhnung, wie Paulus in unserem Text sagt. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnend. Sein Tod wird nicht zu einem Zeichen von neuem Hass und von neuer Feindschaft. Und wo man gemeint hat und vielleicht heute noch meint, man müsse seinen Tod an den Juden rächen, da hat man seinen Namen schändlich missbraucht. John Piper schreibt in dem Buch über die Passion Jesu Christi zu diesem Thema der Rache: Es sind zweifellos auch in unseren Seelen noch Spuren dieser Seuche vorhanden. Aber echter christlicher Glaube, der völlig anders ist als unsere westliche Kultur und den man in vielen christlichen Kirchen gar nicht findet, verzichtet auf Gewalt, um Religion zu verbreiten. Jesus sagt zu Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Der Weg des Kreuzes ist ein Weg des Leidens. Christen sind nicht berufen zu töten, sondern zu sterben, um der Welt zu zeigen, wie sehr Christus sie liebt. Zitat Ende. So ist also Jesu Tod zum Zeichen, zum Sieg, zum Triumph der Liebe geworden. Gott war in Christus, sagt Paulus hier im Vers 19. In diesem Jesus Christus vollzieht sich die Geschichte Gottes mit dem Menschen, die Heilsgeschichte. Und sie kommt darin zum Ausdruck, dass Gott ihnen ihre Übertretungen, ihre Sünden nicht zurechnet. Die Heilsgeschichte ist keine Erfindung von Menschen. Wir wüssten nichts über Gott, wenn nicht er selbst in Jesus sich uns geoffenbart hätte. Gott ist der Handelnde. Er hat Christus in diese Welt gesandt. Es ist sein Wille, sein Heilsplan, den Christus uns zugute vollzieht. Woher sollen wir nun etwas über Gott wissen und erfahren? Einstimmig und einmütig antwortet das Neue Testament: Schaut diesen Jesus an. Da erfahrt ihr, wer Gott ist und wie Gott ist. Und alle Titel, die man Jesus verliehen hat, Christus, Sohn Gottes, Ebenbild des Vaters, alle diese Titel wollen uns immer wieder nur eines sagen: In Jesus begegnet uns der lebendige Gott selbst. Wo Jesus handelt, da handelt Gott selbst. Wo Jesus leidet, leidet Gott. Da ist also die Geschichte Jesu Christi nicht nur die vergangene Geschichte eines Rabbi namens Jesus von Nazareth. Nein, da in Jesus Christus begegnet uns der lebendige Gott, der die höchste Instanz hat, die erste und die letzte Wahrheit über unserem Leben ist, der tiefste Grund unseres Seins, das nur zu ihm hin einen Sinn hat. Und darum betrifft uns das, was wir von dem Geschehen auf Golgatha lesen. Karfreitag bedeutet der Freitag, an dem Klage und Trauer sein soll. Ich habe schon einmal gesagt, die Ungarn nennen diesen Freitag Nagy Péntek, den großen Freitag. Man hat ihn auch den stillen Freitag genannt. Die Franzosen nennen ihn Vendredi Saint, den heiligen Freitag. Und so auch die Italiener und die Spanier. Besser finde ich noch den Ausdruck Good Friday, wie die Engländer ihn nennen und auch die Holländer. Guter Freitag. Denn es konnte uns damals wirklich nichts Besseres geschehen, nichts Besseres widerfahren, als dass Gott an diesem Tag die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Was wir hier von Jesus sagen können, ist, dass er die Schuld nicht weiter schob, wie es die Menschen zu tun pflegen, sondern dass er das Böse auf sich genommen hat. Und so lernen wir auch von ihm, wie wir miteinander umgehen sollten, nämlich nicht mit Schuldzuweisungen an den anderen. Wenn es hier heißt, Gott rechnet die Übertretung nicht zu, so ist das keine Verharmlosung des Bösen, der Sünde, der Bewegung des Menschen von Gott weg. Tatsache ist nun mal, dass der Mensch in seiner Sünde in Feindschaft mit Gott lebt. Denn er selbst wollte ja sein wie Gott. Das hat ihm Satan eingeflüstert. Gott müsste uns, seine Feinde, töten. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Aber nun erleidet der Sohn Gottes den Tod für uns. In ihm bietet uns Gott nun umfassenden Frieden an. Nicht wir können unseren Frieden mit Gott machen, sondern Gott hat das in Jesus Christus getan. Nicht wir können hier aktiv sein, sondern nur Gott. Das ist Versöhnung, wie es unser Text aussagt. Die Versöhnung geschieht nicht vom Menschen aus, dass er etwa durch Opfer oder durch Werke Gott beruhigen müsste oder könnte. Die Versöhnung, der Friedensschluss, ist ganz Gottes gnädige Tat. Auch im Alten Testament sollte das Blut der Tieropfer nicht einen beleidigten Gott versöhnen, ihm Genugtuung leisten, sondern es führte den reuigen Israeliten vor Augen, eigentlich müsste ja mein Blut fließen. Ich müsste meiner Sünde wegen getötet werden. Aber Gott erinnert sich gnädig an seinen Bund und macht Frieden mit mir. Paulus hat diese Versöhnung an sich selbst ja überwältigend erfahren. Der auferstandene Christus rechnete mit seinem Feind und Verfolger Saulus nicht ab. Er bot ihm den Frieden an und gab ihm sogar Teil an seinem Sieg und berief ihn zum Apostel der Nationen. Vielleicht fragen wir uns, was geschieht bei uns bei dieser Versöhnung mit Gott? Was tat Gott, als er in Christus die Welt mit sich versöhnte? Vers 19, er rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht zu. Die Versöhnung geschieht durch eine Art Sühne. Die Verschuldung wird bedeckt oder weggewischt. Sie zählt nicht mehr. Aber lassen sich Sünde und Schuld einfach vergessen? Kann man sagen, um ein Beispiel zu nennen, die Schuld von Auschwitz soll nicht mehr zählen, als wäre dort nichts geschehen? Das stört ja viele, dass nach fast 70 Jahren immer noch vom Holocaust gesprochen wird. Hört man nicht immer wieder, dieses Gerede von der Schuld der Deutschen gegenüber den Juden muss endlich einmal aufhören? Ist durch ein Vergessen Versöhnung möglich? Nein, die Versöhnung, die Gott einleitete, sieht so aus im Vers 21. Gott hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht. Er hat die Sünde nicht einfach vergessen. Man kann sie nicht vergessen, das wäre ungerecht. Und deshalb auch das Endgericht, zu dem alle Menschen einmal erscheinen müssen. Aber er hat einen, der von keiner Sünde wusste, der damit also nichts zu tun hatte, dafür stellvertretend für uns verantwortlich gemacht. Den, der Sünde nicht kannte, hat er behandelt wie einen, der schuld ist, ja wie die Sünde selbst. Und wie ernst Gott die Sünde nimmt, kann man auch gerade daran erkennen, dass an Jesus die grausamste Hinrichtungsart vollzogen wurde, die Menschen je ersonnen haben. Um noch einmal darauf zurückzukommen, der Verurteilte selbst musste dieses Marterinstrument zur Hinrichtungsstätte schleppen. Welche Brutalität hat Jesus durch die Bestie Mensch erdulden müssen? Einmal schon durch die Juden im geistlichen Bereich, durch ihre strikte Ablehnung, durch das Verhöhnen und das Anspucken und zum anderen durch die Römer mit den brutalsten körperlichen Folterqualen. Seine Hände wurden an das Querholz und auch seine Füße an das Holz genagelt und so hing der Unglückliche entblößt, viele Stunden der Sonne ausgesetzt. Oder auch der Kälte, hilflos, vom Ungeziefer gepeinigt und Durstqualen leidend. Infolge der unnatürlichen Körperlage stellten sich rasch Kreislaufstörungen und Krämpfe ein. Kopfschmerzen und Herzbeklemmung steigerten sich immer mehr. Und zu den fürchterlichen körperlichen Qualen kamen noch die seelischen hinzu. Die völlige Vereinsamung, die Verachtung und der Hohn der schaulustigen Menge, die sich an der Schmach und Qual des Verurteilten auf sadistische Weise noch weideten. Wir können uns den Kreuzestod Jesu nicht furchtbar genug vorstellen. Eine brutale Blutorgie. Ja, das war es aber auch wirklich. Und das alles taten ihm sowohl Juden als auch die Nationen an. Also sind wir Menschen alle am Tod Jesu schuldig. Deshalb wäre es falsch, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir nun in tiefstem Mitleid mit Jesus fallen würden. Vielen Frauen, die in der Volksmenge dem Kreuz tragenden Herrn gefolgt sind und wehklagten und ihn bejammerten, denen sagte Jesus: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Nicht Mitleid ist angesagt, sondern das Weinen über uns selbst, die wir durch die Sünde von Gott getrennt sind. Buße ist am Karfreitag angesagt. Für uns und unser Volk ist angesichts der Leiden Jesu Umkehr angesagt. Alles, was ich über die Leiden Jesu hier aussage, soll uns, soll dich und mich treffen, in unserem tiefsten Inneren treffen und uns zur Buße leiten. Jesus musste unseretwegen die tiefsten Tiefen durchschreiten. Sein Leiden sollte zugleich ein ehrloses Leiden sein, ihn menschlich bis zum tiefsten erniedrigen, zugleich aber auch qualvoll und voller Marterpein sein. Es sollte ihn die Qual eines langsamen menschlichen Todes bis zur Neige erleben lassen. Jesus als Ausgestoßener und Verworfener, Jesus als einer bis zum äußersten erniedrigter Mensch. Wie sagt Jesaja so treffend? Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nichts geachtet. Gott hat kein Theater gespielt und seinen Sohn pro forma leiden und sterben lassen. Es war schreckliche Wirklichkeit, diese furchtbare Strafe, die er stellvertretend für uns erduldet hat. So hat er die Folgen der Sünde, die gerechterweise uns getroffen hätten, von uns abgewendet. Und treffend sagt Paul Gerhard: Nun hast du, Herr, erduldet, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Und ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen gebunden in der Hölle. Die Geißeln und die Banden und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Und Johann Hermann sagt: Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, ins Angesicht geschlagen und verhöhnet. Du wirst mit Essig und mit Gall getränket ans Kreuz gehenket. Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesus, habe dies verschuldet, was du erduldet. Deshalb kann nun der Apostel sagen: Gott rechnet uns die Übertretungen nicht zu. Er rechnet uns Sünde nicht an. Das ist keine Verharmlosung des Bösen. Das ist aber auch nicht irgendein geheimnisvoller Vorgang im Himmel, im Jenseits, in einer fernen, fernen Ewigkeit. Sondern das ist etwas, das uns hier berührt, das uns in unser Leben hineingreift und dass wir, die wir zum Gedenken an sein Sterben für uns zusammengekommen sind, erlebt und erfahren haben. Wir sind versöhnt mit Gott durch das Leiden und Sterben unseres Herrn. Und nun hören wir: Gott hat in uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Zu diesem Wort der Versöhnung sollen und dürfen wir nun die Menschen rufen und einladen. Darum sagt Paulus hier: So sind wir nun Gesandte oder Botschafter an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt: Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Auf diese Versöhnung mit Gott dürfen, ja sollen wir hinweisen, an jeder dort, wo der Herr ihn hingestellt hat. Das ist unser Auftrag. Und deshalb rufe auch ich jetzt euch zu, die ihr noch in euren Sünden lebt, die ihr noch keinen Frieden mit Gott habt, weil eure Schuld vor Gott nicht vergeben ist. Ich lade euch ein, ja, ich bitte euch an Christi Stadt: Kommt und lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für dich und mich zur Sünde gemacht, sodass du und ich vor Gott nicht mehr als Sünder zu gelten haben.
Er bietet sein Heil heute Morgen jedem an. Er will jedem von uns hier die Last der Sünde abnehmen. Nimm es an und glaube es, dass Jesus Christus stellvertretend für dich sein Blut vergossen hat, die Strafe für dich dort am Kreuz erduldet hat, und danke ihm dafür. Komm zu Jesus, denn jetzt ist noch Gnadenzeit, jetzt ist noch der Tag des Heils. Folge seinem Ruf. Gott hat denen, die an ihn glauben und daran, dass dort am Kreuz Jesus auch für sie persönlich verblutet ist, die vollkommene Gerechtigkeit Christi zugesprochen. Das heißt, Gott hat Christus unsere Schuld auferlegt. Als Richter hat er Christus schuldig gesprochen und ihn dafür verurteilt. Auch Petrus bezeugt das in seinem ersten Brief, wenn er sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Was bedeutet nun diese Aussage für uns, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm? Die vollkommene Gerechtigkeit Christi hat er uns bei unserer Bekehrung zugesprochen. So, als ob sie uns gehören würde. Das ist uns ein Pfand dafür, dass Gott uns nach und nach vollendet und ihm ähnlicher macht. Mit unseren Gedanken und Werken wachsen wir in der Heiligung weiter, bis wir dann bei ihm in der Ewigkeit, in seiner Gegenwart, die vollkommene Gerechtigkeit empfangen werden. Liebe Brüder und Schwestern, dieser gute Freitag erinnert uns an das Beste, was uns je passieren konnte. Das blutige Geschehen dort am mittleren Kreuzestamm von Golgatha ist für uns, ist für mich und für dich geschehen. Für mich und dich erlitt Jesus diesen qualvollen Tod, für meine und für deine Schuld. Dafür können wir ihm nicht genug danken. Und so soll Karfreitag für uns, wenn wir ihn recht begehen wollen, ein Tag des Dankens Gott gegenüber sein. Lasst uns ihm danken, lasst uns ihm die Ehre entgegenbringen und ihn anbeten. In Jesu Namen. Amen.